meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen wirklich spannenden Gast, der wirklich bei der Entstehung von Gesetzen hautnah dabei ist. Bevor wir allerdings oder bevor wir unseren Gast hier begrüßen, begrüße ich wie immer an dieser Stelle erst einmal meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke, gut. Hallo Marc, hallo Kai. Unser heutiger Gast trägt den offiziellen, aber leider auch etwas sperrigen Titel, jetzt muss ich es ablesen, Head of Office and Digital Policy Advisor for MEP Axel Voss in the European Parliament. Was das genau ist, worin seine Arbeit besteht und wie er zu dieser Position gekommen ist, das fragen wir ihn jetzt alles gleich selbst. Klar ist aber, dass er so nah wie kaum ein anderer an verschiedenen Digitalregelungen der EU beteiligt war und ist, zum Beispiel an der EU-Datenstrategie, an der DSGVO oder auch an der KI-Verordnung, kurz liebevoll KIVO genannt. Aber genug der Vorrede, es gibt viel Spannendes zu besprechen. Herzlich willkommen, Kai Zenner.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Kai. Wir wollen ja immer mal so ein bisschen erkunden, wie so der Lebensweg unserer Gäste gewesen ist. Und bei dir, wie bei allen, fangen wir mal so nach dem Abitur an. Du hattest irgendwann mal das Zeugnis der Reife und wusstest schon, ich will mal am EU-Parlament arbeiten. Oder wie war das in deinem Fall?
Ja, ein bisschen tatsächlich. Also ich hatte tatsächlich in der Schule schon ein ganz großes Interesse an der Politik. Tatsächlich noch ein bisschen mehr an Geschichte. Ich habe zum Beispiel Weimarer Republik und solche Geschichten geliebt. Aber ja, so richtig Geld verdienen kann man mit Geschichts- oder Historia natürlich nicht. Und deswegen war dann tatsächlich die Überlegung, naja, wenn ich was mit Politik machen möchte, dann Politikwissenschaft, habe dort aber schnell im Studium gemerkt, naja, so richtig umfassendes Bild, damals war auch gerade die Umstellung vom Bachelor, vom Diplom auf Bachelor, ja, so richtig rund und gut ausgebildet hatte ich mich damals noch nicht geführt und deswegen dann noch ein Jurastudium begonnen. Und während dieser ganzen Ablauf wurde dann tatsächlich doch immer klarer, also ich möchte was mit Politik machen und ich möchte tatsächlich ganz mitten rein in die Politik, vor allem durch Praktika wurde das immer klarer.
Kurz zum Verständnis, das heißt, du hast deinen Bachelor in Politikwissenschaft gemacht?
Genau.
Und hast dann gesagt, nö, Master lieber nicht, sondern mache ich lieber was Vernünftiges und studiere jetzt Jura.
Ja, so ungefähr. Also wie gesagt, es war damals gerade die Umstellung von Diplom auf Bachelor und deswegen denke ich mal auch noch nicht alles so ganz durchdacht bei den neuen Studiengängen. Und deswegen, ja, es fehlten tatsächlich mir so einige Dinge. Und gerade wenn man einen Beruf haben möchte, den ich jetzt habe, hilft tatsächlich juristisches Fachwissen eine ganze Menge, habe ich gemerkt, wenn ich zum Beispiel den AI-Act verhandelt habe, etc. pp. Genau, und dann mit einem kompletten Jurastudium habe ich mich dann abgequält. Zum Teil war das nicht immer so leicht. Öffentliches Recht, Europarecht etc. gefiel mir natürlich. Erbrecht, Familienrecht und so weiter eher nicht, aber genau, da musste ich durch. Und dann war aber für mich von Anfang an klar, ein zweites Staatsexamen brauche ich eigentlich nicht für das, was ich machen möchte und habe dann, zurück zu deiner Frage, tatsächlich noch einen Politikmaster obendrauf gesetzt. Ich war dann noch ein Jahr an der Universität in Edinburgh in Schottland und hatte da so einen Master gefunden, internationale Beziehungen, der allerdings sehr rechtlich ausgestaltet werden konnte. Und so habe ich dann quasi beide Studiengänge darunter verbunden mit meinem grünen Abschluss.
Okay, bevor du jetzt nach Schottland gegangen bist und dort den Master noch gemacht hast, wo hast du dann Geschichte bzw. Jura studiert?
Genau, also Politikwissenschaften studiert, genau, in Bremen. Ich bin Oldenburger aus Niedersachsen und ja, damals hätte ich mir nie vorstellen können, so weit weg von zu Hause irgendwann mal zu leben oder zu arbeiten. Brüssel ist ja doch ein Stück entfernt und deswegen war der Schritt nach Bremen eigentlich für mich so das Beste am Anfang. Nur da habe ich dann schnell gemerkt, dass ich eigentlich doch ganz gerne reisen mag, dass ich andere Sachen gerne sehen mag, erleben mag. Und so bin ich dann nach dem dreijährigen Bachelorstudium in Bremen nach Freiburg, also ins andere Ende der Republik, gezogen und habe da mit dem Jurastudium angefangen.
Da war zumindest das Wetter besser.
Viel besser.
Eine tolle Stadt, ja.
Kurze Frage, die noch ein bisschen früher ansetzt. Warum? Also warum der Hang zur Politik und auch zur Juristerei? Gibt es da familiäre Vorgeschichten sozusagen? Ja. Gibt es Politiker in deiner Familie? Oder warum dieses Interesse schon in der Schule für Politik? Ja. Das ist ja nicht bei vielen so, muss man sagen.
Nee, genau. Also was ich am Anfang schon sagte, das war in der Schule noch viel mehr wirklich Geschichte, also neuere Geschichte. Das hat mich immer wahnsinnig interessiert und wurde dann, weil man mit dem Geschichtsstudium einfach nicht so viel machen konnte, dann tatsächlich Politikstudium. Allerdings, so der Hang zu Politik, Geschichte, das ganze Gebiet war tatsächlich sogar noch schon vor der Schule da. Also als kleines Kind habe ich schon Geschichtsbücher gelesen und fand Nachrichten spannend etc. Das war einfach da. Ich denke, das wurde vielleicht vererbt, weil ich in der Tat einen Opa hatte in Danzig, also Gdansk, im heutigen Polen. Und der war ziemlich aktiv in der Zentrumspartei, kannte auch alle möglichen Leute damals, auch in der späteren CDU, obwohl er dann nicht mehr aktiv war. Genau, und obwohl ich diesen Opa nie kennengelernt habe, weil er 2 Jahre vor meiner Geburt, 85, gestorben ist, ist das vielleicht ja tatsächlich so mit in mir weitergelebt, was er damals durchlebt und erlebt hat.
Okay, jetzt kann man sich dem Thema Politik natürlich streng wissenschaftlich widmen, nähern. So macht man das natürlich klassischerweise auch an der Universität. Man kann sich aber natürlich auch politisch engagieren. War das damals schon während deiner Studienzeit ein Thema? Hast du dich da, weiß ich nicht, schon im Studienparlament eingebracht oder Fachschaften dran politisch engagiert?
Ja, das ist tatsächlich so ein, sagen wir mal, schwarzer Fleck in meinem Studium, weil ich hatte schon relativ viel Stress mit diesen 2 Studien, die ich nacheinander beziehungsweise auch so ein bisschen zeitgleich gemacht habe, so dass mir tatsächlich die Zeit ein wenig gefehlt hat, nebenbei noch ganz aktiv in der Fachschaft zu sein, im Aster zu sein etc. Gerade in Freiburg, auch ein bisschen in Bremen, habe ich das so ein bisschen flexibler gehandhabt, ohne einen festen Posten war ich mal hier unterwegs, mal da unterwegs. Gerade in Freiburg gab es da einiges an guten Gruppen, die diese Flexibilität auch angeboten haben. Aber ansonsten, ja, war bei mir tatsächlich großer Fokus auf diese am Ende 3 Studienabschlüsse zu schaffen, bevor ich 30 bin, was gar nicht mal so leicht war. Also ich war, glaube ich, mit 28 dann fertig. Aber ja, das Jurastudium an sich dauert ja schon eine ganze Zeit. Und also aktiv dadurch eher eingeschränkt. Aber ich bin natürlich so stark bei der Sache geblieben und habe dann eher versucht, Praxiserfahrung durch Praktika zu sammeln. Ich war ziemlich viel unterwegs mit Praktika in Berlin, aber dann auch bei der Staatsanwaltschaft, so einen typischen Jura-Abschnitt dort etc. pp., um einfach so ein bisschen das echte Leben auch zu sehen.
Okay, jetzt hast du dann irgendwann den 3. Abschluss in Schottland gemacht, in Edinburgh. Und so gefühlt, man ist ja dann echt breit ausgebildet, also juristisch als auch politikwissenschaftlich, also auch wissenschaftliches Arbeiten hat man gelernt, was in Großbritannien für den Studienabschluss, soweit ich das mitbekommen habe, nochmal eine ganz besondere Bedeutung hat, dieses wissenschaftliche Arbeiten. Ja. Jetzt steht einem die ganze Welt offen. Ja. Was hast du als nächstes gemacht?
Ja, das ist eine gute Frage und da kommen wir jetzt so ein bisschen in die Persönlichkeit von mir oder zu der Persönlichkeit. Ich war dann nach diesem Mammuts-Studienprojekt, nenne ich es mal, was ich mir selbst aufgetan habe, weil, wie gesagt, schon damals ich das Gefühl hatte, gerade nach einem Praktikum beim Bundespresseamt in Berlin und im Bundestag, naja, das ist schon eine Sache, die ich unbedingt mal hautnah erleben möchte. So war es dann am Ende des Masterstudiengangs schon so, dass ich sehr unruhig wurde, weil in der Tat die Welt einem ja grundsätzlich offen steht, aber mit großer Offenheit kommt ja auch große Unsicherheit daher.
Viele Möglichkeiten.
Viele Möglichkeiten. Plus, wenn ihr euch zurückerinnert, ich war dann 2013, 14 fertig. Und damals sah es ja wirtschaftlich gar nicht mal so gut aus. Das waren ja noch so die, ja, so ein zweites Hervorkommen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Der Arbeitsmarkt war nicht so gut. Und ich hatte wirklich die Sorge, dass mit meinem gerade in Deutschland eher untypischen Studienvorhaben ich schon ein bisschen länger brauche. Und das hat mich ziemlich unruhig gemacht. Und ich weiß noch, dass ich dann am Ende... In Schottland war quasi das reine Studium schon vorbei. Ich hatte dann auch die mündliche Prüfung vom Jurastudium fertig. Das, wie gesagt, war alles so ein bisschen parallel. Da fing ich dann an, ganz kräftig Bewerbungen zu schreiben. Hauptsächlich erstmal konzentrierend auf Berlin, weil, wie gesagt, ich habe immer so diesen Wesenszug, so ganz weit traue ich mich für den ersten Schritt nicht. Und deswegen wollte ich erstmal in Deutschland bleiben. In Berlin war es gar nicht so leicht, was zu bekommen. Und wie gesagt, mit diesem eher untypischen Studienvorhaben, naja, zum Beispiel im Bundesministerium etc., die waren vor 12 Jahren da auch noch nicht so richtig aufgeschlossen. Und da hat man dann relativ schnell gemerkt, dass in Brüssel viel mehr Interesse an dem, was ich liefere, vorherrscht. Und so habe ich da dann den für Brüssel typischen Schritt in ein bezahltes Praktikum, damals immerhin, gemacht, und zwar im Europäischen Parlament. Habe darüber dann meinen Chef kennengelernt bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, auch hier in Brüssel, und habe dann so innerhalb von kürzester Zeit meinen ersten Job bekommen und war einer der wenigen Glücklichen aus meinem Studiengang in Edinburgh, der tatsächlich innerhalb von einem Monat Praktikum und innerhalb von 3 Monaten bezahlten Job bekommen hat, während andere, und Edinburgh ist Top 10 der Welt, jedenfalls bei vielen Rankings, viele andere haben, glaube ich, fast ein Jahr damals gebraucht, um den ersten Job zu bekommen, weil, wie gesagt, die Wirtschaft war damals ziemlich am Boden und Jobs rar gesät. Also ganz viel Glück und Eigeninitiative war das bei mir tatsächlich.
Okay, jetzt bist du in Brüssel, hast jetzt ein Praktikum am Europäischen Parlament und hast dann relativ schnell deinen nach wie vor heutigen Chef, glaube ich, kennengelernt, Axel Voss, ne? Korrekt. Habe ich jetzt also gerade richtig verstanden?
Erstmal war ich dann, wie gesagt, bei der Adenauer Stiftung und hatte auch in Brüssel, genau, und war dann quasi erstmal wieder raus aus dem Parlament, war dann 2,5 Jahre bei der Adenauer Stiftung, die hier quasi, ja, 3 Kilometer entfernt vom Europäischen Parlament ist. Nur da hat man dann natürlich sehr viel mit Parlamentariern zu tun, mit Kommissionsbeamten etc. Und ja, der liebe Axel Voss war mehrfach mein Sprecher für Veranstaltungen, die ich organisiert habe und so weiter. Und so haben wir uns tatsächlich, glaube ich, in meinem ersten Berufsjahr sogar schon kennengelernt, als ich damals noch, es hieß, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Adenauer Stiftung, beim Europabüro der Adenauer Stiftung, um genau zu sein, war. Genau, und schon damals hatte ich so ein bisschen, einer meiner vielen Schwerpunkte dort war Digitalpolitik, weswegen Axel dann überhaupt mein Sprecher wurde.
Okay, jetzt hilf uns mal so ein bisschen auf die Sprünge. Also jetzt mal unabhängig von deinem Werdegang, für die meisten Deutschen, den meisten Deutschen ist, glaube ich, nicht bewusst, wie viel in Brüssel entschieden wird und wie wenig vielleicht sogar in Berlin manchmal entschieden wird. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber nimm uns mal mit kurz auf die Reise. Jetzt haben wir dort die Konrad-Adenauer-Stiftung, also die CDU-Stiftung, in Brüssel sitzen. Da bist du angestellt. Was macht denn die Konrad-Adenauer-Stiftung in Brüssel?
Sehr gute Frage.
Scheinbar auch so groß, dass sie da auch wissenschaftliche Mitarbeiter braucht. Also mehr als nur eine Sekretärin und einen Pförtner.
Genau, richtig. Damals hatten wir 3 wissenschaftliche Mitarbeiter. Ja, wir haben damals quasi alle großen Politikfelder abgedeckt. Und was wir vor allem gemacht haben, waren Veranstaltungen organisiert, weil die Stiftung gerade so in den politischen Städten, nennen wir es jetzt mal Paris, Brüssel, Genf, London, New York etc. pp., da ist die Stiftung tatsächlich hauptsächlich eine Plattform, die verschiedene Entscheidungsträger, Stakeholder, also Lobbyisten, aber auch Wissenschaftler etc. zusammenbringt und Gespräche ermöglicht, Diskussionen ermöglicht. Und das ist natürlich keine, sagen wir mal, gezielter Eingriff in die Entscheidungsfindung oder in bestimmte Politikabläufe, sondern eher, ja, so ähnlich wie Soft Laws, indirekter Einfluss, indem man bestimmte Ideen versucht weiter zu streuen auf diesen Veranstaltungen, indem man bestimmte Personen versucht ein wenig zu promoten und so weiter und so fort. Wobei, ja, bei der Adenauer Stiftung war das wirklich natürlich als CDU-nahe Stiftung haben wir uns grundsätzlich am Parteiprogramm etc. pp. Orientiert. Aber man hatte da schon eine Menge Freiheiten. Und das hat man dann auch gesehen bei unseren Veröffentlichungen. Wir haben publiziert, aber neben diesen beiden großen Gebieten, Veranstaltungen und Publikationen, haben wir halt auch informell ganz viele Leute zusammengebracht, Besuchergruppen hier empfangen, ganz viele Studiengruppen nach Brüssel geholt, um ihnen zu zeigen, wie Europa und Brüssel als quasi politische Hauptstadt funktioniert. Und ich würde sagen, für mich war das wirklich der perfekte erste Job nach dieser ganzen Theorie im Studium mit diesen drei Studien oder zwei Studiengängen und den kurzen Praktikumsabschnitten, war das wirklich so, ich musste mit unglaublich vielen Personen sprechen, von ganz vielen Themen hin und her springen und man hat in diesen insgesamt 2,5 Jahren dort wahnsinnig viel gelernt und auch viel von den Prozessen mitbekommen, wie Politik hier in Brüssel funktioniert. Und als letzten Satz, was du genannt hast, in der Tat habe ich damals schon gesehen, dass das Bild, was viele Deutschen haben, der mächtige Bundestag entscheidet, all diese Dinge, jedenfalls in der Digitalpolitik eigentlich überhaupt nicht mehr der Fall ist, weil alle Grundsatzentscheidungen hier in Brüssel getroffen werden. Und um jetzt einen Bundestagsabgeordneten zu zitieren, ohne seinen Namen zu nennen, Berlin zu einem Dienstleister Brüssels manchmal verkommen ist und darunter die Abgeordneten im Bundestag manchmal so ein bisschen leiden, dass sie bei diesen Grundsatzrichtungsentscheidungen eigentlich gar keinen Einfluss mehr haben. Und das macht es natürlich für Leute wie mich hier in Brüssel noch spannender.
Jetzt habe ich noch tausende Fragen zu dem Thema Konrad-Adenauer-Stiftung, was ihr dort alles macht, aber das müssen wir alles mal so überschlabbern, weil wir haben ja nur begrenzt Zeit. Aber du hast gesagt, du hast dich während deiner Konrad-Adenauer-Stiftungszeit schon sehr für das Thema Digitalpolitik interessiert.
Ja, das ist eine gute Frage. Vor allem, weil mein Studium, wisst ihr ja selber, viele Juristen sind zwangsläufig Generalisten, das ist ja unser deutsches Studium und im Politikstudium hatte ich eher den Schwerpunkt Sicherheitspolitik und da kommen wir wieder zu Geschichte und Co. Und internationale Politik, tatsächlich auch Verfassungsrecht fand ich sehr spannend, also mit ganz vielen Dingen im Bereich zwischen Politik und Recht. Aber Digitalpolitik in meinem Studium habe ich wirklich so gut wie gar nicht oder sogar überhaupt nicht gehabt in irgendwelchen Vorlesungen oder sonst was. Hatte damit nie irgendwelche Überschneidung. Bei der Adenauer Stiftung wurde mir am Anfang das einfach zugeteilt, weil mein Vorgänger oder meine Vorgängerin damals auch Digitalpolitik gemacht hat. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat mir das überhaupt nicht gefallen. Ich fand das todlangweilig, richtig ätzend, um ehrlich zu sein, weil damals war das irgendwie wenig greifbar, war noch mehr Nischenthema, als es jetzt ist. Und ich kann das gar nicht mehr erklären, aber irgendwie hat es mir überhaupt nicht gefallen. Und dann hat sich das irgendwann geändert, insbesondere durch ja, bestimmte Personen, die ich gar nicht mehr alle jetzt nennen könnte. Aber ich habe da hier und da ganz spannende Wissenschaftler entdeckt und so weiter und konnte dann, dank meines ersten Chefs bei der Adenauer Stiftung, eine eigene Eventserie kreieren. Die nannte sich Think Digital. Damals ging es nämlich so ein bisschen los mit der Digitalisierung und Co. Und bei Think Digital hatten dann Siemens, Google und der ZVI, der Deutsche Elektronikverband und die Adenauer Stiftung. Wir haben damals so ein Jahresprogramm erstellt mit großen Veranstaltungen, kleinen Veranstaltungen, um mal wirklich was Zusammenhängendes mit Mehrwert zu erzeugen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, vor allem, weil das was Eigenes war, wo mein Chef mir wirklich wahnsinnig vertraut hatte. Und so ist das dann langsam gewachsen. Und ich habe immer mehr Leute kennengelernt, immer mehr Felder kennengelernt. Und ja, Digitalpolitik wurde tatsächlich dann auch unter Kommissionspräsident Juncker auch immer wichtiger. Davor, wie gesagt, war das noch mehr Nische, als es lange auch jetzt vielleicht noch in Ansätzen ist.
Nimm uns mal kurz mit auf die Zeitskala, weil für viele, ein bisschen flapsig formuliert, ist ja die DSGVO zeitlich gesehen ja. Ein einschneidendes Erlebnis
gewesen. Zu Recht.
Ja. Dann gibt es ja mehrere Stufen, also das Inkrafttreten des Gesetzes, dann 2 Jahre später, 2018, genau. Dass sich dann auch wirklich jeder dran halten musste, soweit die Theorie. Und natürlich die ganzen Phasen davor, wo dann im Trilog genau. Das dann endgültig verabschiedet worden ist.
Genau.
Wann bist du quasi zu dem großen Thema Digitalpolitik, wozu die DSGVO sicherlich damals mit dazugehört ja. Hat, dazugekommen?
Genau. Also das kann ich jetzt ganz klar beziffern bei mir, aber auch bei der EU, wann es da so auf Englisch gesagt den echten Kickstart gab. Digitalpolitik, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, ja, spätestens mit kommerziellen Internet war es hier und da auch mal Thema für die EU. Aber es war absolute Nische. Es gab erst 2010 unter der Barroso-Kommission zum ersten Mal ein Fingerzeig der Kommission mit der digitalen Agenda. Das war so eine Kommunikation mit ein paar Initiativen, den Versuch, da jetzt mal gesetzesgeberisch auch tätig zu werden. Und schon damals war halt die Idee da, Datenschutz, wir haben da ja was, das könnte man jetzt mal noch weiter harmonisieren, man könnte das vereinfachen und man könnte sowas Eigenes Europäisches aufbauen, im Gegensatz zu den Chinesen, den Amerikanern etc. pp. Ich, wie gesagt, kam ja 2014 ganz kurz vor der Europawahl nach Brüssel, hauptsächlich aber dann danach. Und die Juncker-Kommission hatte quasi geerbt die DSGVO-Verhandlungen. Die wurden quasi schon lange vor der Europawahl 2014 gestartet. Aufgrund der großen Unterschiede, was bestimmte Positionen anging, nicht nur zwischen Parteien, auch Mitgliedstaaten, hat man es aber nicht geschafft, unter Barroso abzuschließen und auch nicht geschafft, in den ersten Monaten unter Juncker abzuschließen, sondern in der Tat, wie du gesagt hast, brauchte von 14 bis 16 nochmal 2 Jahre, um eben sich final zu einigen. Und um mich jetzt da reinzubringen in diesen Zeitlauf, ich hatte, glaube ich, 2015 das erste Mal Axel Voss als Sprecher bei irgendeinem BDI-KAS-Workshop, so einer Mittagsrunde mit Sandwiches und so weiter, die wir dann immer organisiert haben, wo Axel schon berichtet hat, aus dem Trilog, das und das wird gerade diskutiert. Und in meiner Zeit bei der Adenauer Stiftung 2016 hat er es dann auch nochmal vorgestellt, als es finalisiert wurde. Und ich habe dann ja erst den Wechsel zu Axel ins Büro gemacht 2017 und habe dann tatsächlich die Phase vor allem sehr intensiv mitbekommen, wo es zur Umsetzung ging, also auf Englisch Application Date, also 2018, und musste da dann quasi als ja, Neuling, mich ganz schnell einarbeiten, weil wir überschwemmt wurden als Büro von E-Mails von, keine Ahnung, Unternehmen, Schulklassen und so weiter, die immer FOSS mit DSGVO in Zusammenhang gebracht haben und er dann quasi angefragt worden ist als Erklärer, was jetzt erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Also es war ein ganz schöner Kaltstart für mich als jemand, der DSGVO vorher nur gehört hat. Wir dürfen natürlich keine Rechtsberatung machen hier als Abgeordnetenbüro oder Axel als Abgeordnete, aber hier und da jedenfalls Tipps, an wen man sich wenden kann etc. war wirklich so mit die Hauptaufgabe meines ersten 1,5 Jahres bei Axel im Europaparlament.
Okay, gut. Das heißt, da war das ja schon alles verhandelt, da ging es ja quasi nur noch um die Anwendung.
Genau.
Jetzt hilf uns mal mit auf die Sprünge. Wie stellt man sich denn so das Leben in einem Abgeordnetenbüro vor? Fangen wir mal damit ganz banal an. Also es gibt einen gewählten Abgeordneten, der sitzt in Brüssel, als in dem Fall Axel Voss, aber das ist ja für die anderen paar hundert quasi genauso viele. Wie viele Mitarbeiter gibt es denn dann in so einem Büro, die diesem Abgeordneten zuarbeiten, beiarbeiten, wie man das auch immer nennen mag?
Ja, eine super Frage, die man ganz unterschiedlich beantworten kann, je nachdem, mit wem man spricht, wie der Abgeordnete heißt und so weiter und so fort. In unserem Fall ist erstmal mein Chef Axel Voss bekannt dafür, in Brüssel wie auch in Deutschland wirklich einer der nettesten Abgeordneten zu sein, was bedeutet, dass man als Mitarbeiter auch große Freiheiten, großes Vertrauen genießt. Ein zweiter Sonderfall von meinem Chef ist, dass er organisatorisch einen riesigen Wahlkreis hat, vor allem was die Zahl der Menschen bedeutet, weil er ja für Köln zuständig ist, für Bonn, Rhein-Siegburg und so weiter und so fort. Einen großen Kreis dort und deswegen immer eigentlich zwei Mitarbeiter im Wahlkreis hat. Und dann kommt man so ein bisschen zum Budget eines Abgeordneten. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt ist. Früher waren es mal 25.000 Euro pro Monat, ein Gehalt. Das ist auch alles transparent auf der Homepage zu sehen. Nur wenn man zwei Mitarbeiter im Wahlkreis hat, die müssen ja komplett Steuern zahlen, Arbeitgeberzulage und so weiter. Wenn man sich das dann mal ausrechnet, bleibt nicht mehr so viel Geld über. Wir sind hier zum Teil ein bisschen steuererleichtert oder teilweise auch steuerbefreit. Nur Axel hatte eigentlich nie die finanziellen Möglichkeiten, mehr als zwei oder zweieinhalb Personen in Brüssel zu beschäftigen. Und ja, so war es eigentlich in der meisten Zeit, die ich jetzt bei Axel gearbeitet habe, so zwei Personen im Wahlkreis, die ganze Arbeit für die CDU in Deutschland erledigen, die Schülerklassen, die nach Bonn ins Büro kommen wollen, die nach Brüssel ins Büro kommen wollen oder Axel hier treffen wollen, organisieren, die Bürgerbriefe beantworten etc. pp. Und meine Kollegin hier vor Ort und ich haben dann tatsächlich uns hauptsächlich um, wie wir sagen, legislative Arbeit, also gesetzesgeberische Arbeit hier vor Ort gekümmert und ihn natürlich dann, keine Ahnung, begleitet oder vorbereitet zu Veranstaltungen, die hier in Brüssel stattfinden, Social Media Post und so weiter. Es ist häufig so, dass man wirklich einen großen Blumenstrauß an Aufgaben hat, auch viel Organisatorisches, auch ein bisschen Personal Assistant, je nach Abgeordneter. Manche sind da sehr darauf angewiesen, dass das Büro von Wäsche waschen bis Essen kaufen zu legislativer Arbeit alles macht. Wie gesagt, Axel ist ein sehr netter Abgeordneter und auch ein sehr unabhängiger Abgeordneter, der diese ganzen Sachen Gott sei Dank selber kann.
Der kann seine Wäsche selber waschen, ja.
Genau, dass wir uns dann wirklich auf das, was wir am besten können, konzentrieren konnten, immer nämlich hier vor Ort im Parlament legislativ versuchen, seine Ideen umzusetzen. Aber noch einmal, das kann man nur unterstreichen, in der Wichtigkeit, das, was ich euch jetzt erzähle, ist wirklich Axel Voss. Das ist schon innerhalb der CDU. Jeder Abgeordnete tickt ein bisschen anders. Mancher jetzt ganz wertneutral, hat zum Beispiel eher den Schwerpunkt auf große Reden, High-Level-mäßig zu allen möglichen Themen, was es ja auch immer in der Politik braucht. Nur das würde dann bedeuten, dass die Mitarbeiter im Büro sich nicht wie wir ganz tief zum Beispiel in den AI-Act einarbeiten und wie ich ihn auswendig können und alle möglichen historischen Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen auswendig kennen, sondern sich diese Mitarbeiter dann vor allem damit beschäftigen, aktuell was zu Iran-Israel-Konflikt aufzuschreiben, dann zu Inflation, zur Umweltpolitik, dann springt man tatsächlich viel von den Themen. Und ja, wie gesagt, am Ende freies Mandat, das entscheidet jeder Abgeordnete, wie er sich hier in Brüssel einbringen möchte, was der Schwerpunkt sein soll, etc. pp.
Ja gut, das ist ja grundsätzlich immer so ein bisschen eine Frage, geht man in die Breite oder geht man in die Tiefe? Und ihr habt euch, oder Axel Voss hat sich dafür entschieden, in die Tiefe zu gehen.
Genau.
Du hast vorhin mal eine Sache gesagt, da weiß ich nicht, wie ich das zu verstehen hatte. Da sagtest du, da habe ich das verhandelt.
Ja.
Ist das dann wirklich so, dass du dann stellvertretend für deinen Chef mit seinen Vorgaben in Besprechungen gehst und dann verhandelst, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau. Auch das liegt wirklich ganz am Abgeordneten. Es gibt Abgeordnete, vor allem solche, die überhaupt nicht selber in den thematischen Themen drin sind, die geben dem Mitarbeiter einfach den Auftrag, so mach das mal irgendwie und dann ist mir auch egal, sozusagen. Diese Mitarbeiter, ja, die können das schon sehr ausreizen. Dazu komme ich gleich mal und ich erzähle es noch ein bisschen, was das in der Praxis bedeutet. Aber ist nicht immer ganz so leicht, vor allem, wenn man es gut machen möchte, aber irgendwie keine richtigen Rückmeldungen vom Chef bekommt. Dann gibt es den anderen Typ, der seinen Mitarbeitern nicht so richtig vertraut, die dann den Abgeordneten hier und da aber mal vertreten müssen, aber nie so richtig wissen, was sie überhaupt sagen dürfen, weil der Abgeordnete oder die Abgeordnete auch ein wenig obskur oder unschlüssig in den eigenen Positionen ist, was das Leben eines Mitarbeiters echt nicht leicht macht. Und wie ich euch schon gesagt habe, ich rede ja nur in den höchsten Tönen, das meine ich auch wirklich ehrlich über meinen Chef, weil er nämlich den goldenen Mittelweg hat. Er vertraut meiner Kollegin oder meinen Kollegen und mir wird nicht sehr hoch, aber bei all unseren Freiheiten und unseren externen Aktivitäten, die wir so an den Tag legen mit Buchveröffentlichungen und so weiter, ist das alles abgestimmt. Und der große Unterschied zu vielen anderen Büros ist, dass wir uns ganz am Anfang immer zusammensetzen und einen, sagen wir mal, Gesamt-Gameplan erstellen, also wirklich aufschreiben, was wollen wir erreichen, wie wollen es wir erreichen, was sind unsere roten Linien etc. pp. Diesen Gameplan testen wir auch immer an und überprüfen ihn. Und wenn sich irgendwie was ändert, frag ich schnell Axel per WhatsApp oder persönlich oder was noch immer, ist das noch in deinem Sinne? Weil er allein ist ja wirklich nur der Mandatsträger. Ich wurde nicht gewählt. Ich bin quasi nur sein Satellit oder sein ausführendes Organ. Und so habe ich aber eigentlich extrem viel Sicherheit in dem, was ich tue, weil alles ja letztendlich im Sinne dieses Gameplans ist. Und jetzt komme ich noch gezielt zu deiner Frage. Beim AI-Act waren wir dann tatsächlich von Anfang an auf allen Ebenen, auf seiner politischen Ebene, wie auch auf meiner technischen Ebene, sprechfähig. Wir konnten unabhängig voneinander für bestimmte Positionen einstehen. Und bei den spezifischen Gesetzesverhandlungen ist es immer so, ähnlich wie im Bundestag, dass erstmal auf technischer Ebene, Mitarbeiterebene, die Sachen vorverhandelt werden, zum größten Teil, sagen wir mal 75%, gelöst werden und dann 25% Pi mal Daumen übrig bleiben, die dann das politische Level, also Axel, in Person lösen muss. Klar, wird ein Abgeordneter mal krank etc. pp. Wir können dann auch immer mal vertreten, wobei Axel das schon ziemlich ernst nimmt und meistens, wenn dann die Abgeordnete sich treffen oder im Trilog, die das Parlament mit Kommission und den Mitgliedstaaten verhandelt, Axel das auch selber gerne machen möchte. Nur auch da, mich überrascht da sehr selten mein Chef mit irgendwelchen Dingen, weil wir bereiten das so flexibel, dynamisch vor, dass er auch immer ja einen gewissen Gestaltungsspielraum oder Manövermöglichkeiten haben. Und das funktioniert in den letzten echt Jahren wirklich außerordentlich gut. Deswegen läuft das, glaube ich, auch so harmonisch, unsere Zusammenarbeit.
Jetzt muss ich mal dazwischen grätschen, Entschuldigung. Du hast es angesprochen, ja. KI-Verordnung, AI-Act. Was ist denn da los mit eurem deutschen Übersetzungsbüro? Das ist ja ein Textmonster sondergleichen. Also ja. über die inhaltlichen Regelungen will ich
jetzt gar nicht sprechen, auch noch.
Aber allein die Bandwurmsätze, die da zum Teil drin sind, das ist ja eine Katastrophe.
Ja, also
Es hilft nicht zum Verständnis des Gesetzes.
Nee. Also wir können da gleich gerne, sehr gerne nochmal ausführlich auch inhaltlich drüber sprechen, wie es überhaupt zu sowas kommen könnte, wie unsere Gedanken dazu sind und so weiter. Aber rein zur Übersetzung, ja, wir haben tatsächlich eine ganze Liste an Punkten mal gesammelt, die uns immer wieder zugespielt worden sind, die wir selber entdeckt haben von falschen Übersetzungen, von Ungenauigkeiten. Man muss leider sagen, dass insgesamt in der EU, wir sind ja mit vielen außerpolitischen oder gesellschaftlichen Gefahren, müssen wir umgehen, müssen wir klarkommen, aber auch, sagen wir mal, der Maschinenraum, dort gibt es auch einiges an Problemen. Und was Axel und ich seit längerem kritisieren, auf Englisch heißt es Better Regulation, Good Governance, also bessere Rechtsetzung. Eigentlich gibt es ganz klare Prozesse, die eingehalten werden müssen. Und diese Prozesse sind auf dem Papier auch alle vorhanden. Die EU ist in Theorie wirklich ein unglaublich gut durchdachtes Konstrukt. Deswegen, by the way, ist die EU auch weiterhin auf Platz 1 in OECD-Rankings, wenn es um gesetzgeberische Prozesse geht, etc. Das Problem ist, in der Praxis sieht das leider nicht immer so aus. Und jetzt kommen wir zu deinem Punkt. Der AI-Act, der auch inhaltlich schon einiges an Problemen hat, wurde ja am Ende so schnell durchgepeitscht, weil die politische Führungsebene diese komische Idee hatte, dass der AI-Act wahlentscheidend ist, was Axel und ich bis heute nicht verstehen. Wir glauben nicht, dass irgendein Wähler oder unter 5% der Wähler ihre Wahlentscheidung vom AI-Act wahrscheinlich abhängig gemacht haben. Und ich würde sagen, sogar weit unter 1%, vielleicht sogar weit unter, naja, wir können immer runtergehen, ferner liefen, genau. Aber das hat dann dazu geführt, dass wir auf technischer Ebene auf einmal gehört bekommen haben, ihr müsst jetzt fertig sein. Wir waren mitten in den Verhandlungen, dass dann auch die politische Ebene gesagt bekommen hat, ihr müsst vor Weihnachten fertig sein. In einer Hauruck-Aktion wurde das Ding zu Ende geschrieben. Dann wurde es noch hier und da nebenbei schnell technisch finalisiert. Und dann wurde die nennen sich hier Lawyer Linguist und dem Rechtsdienst, Legal Service, denen wurde dann tatsächlich immer härtere Deadlines gegeben. Ihr müsst fertig sein bis da. So, dass die eigentlich auch gar nicht das Gesetz mehr aufräumen konnten, was sie eigentlich machen müssen, nachdem es verabschiedet wurde. Und wenn ihr euch mal in der Historie ein bisschen zurückschaut, ist es häufig so, es gibt eine politische Einigung zu einem Gesetz und dann kommt die eigentliche Abstimmung im Parlament Monate danach und das Gesetz veröffentlicht wird manchmal ein Dreivierteljahr später. Und diese Zeit hat man beim AI-Act aber nicht gegeben. Und das hat, wie gesagt, den englischen Originaltext schon sehr ist keine gute Qualität. Und die Übersetzung hat, glaube ich, noch mehr darunter gelitten, weil die wirklich guten Leute, Fachleute, die wir haben, denen wurde dann quasi 2 Wochen, ich glaube, das stimmt sogar, gegeben, um mal eben 115 Gesetze und ich weiß nicht, wie viele Erwägungsgründe zu übersetzen. Ja.
Okay. Wir wollen ja, also ich will ja prinzipiell heute nicht zu fachlich werden. Ich habe tausende Fragen zum KI und so weiter und so Gesetzgebung, wie das dazu gekommen ist und wie konnte man nur und du musst einfach nochmal kommen.
Machen wir eine zweite Folge,
genau. Machen wir eine zweite Folge. Aber ich habe noch so ein bisschen Fragen um den persönlichen Kai Zeller. Ja. Du lebst zu 100% in Brüssel?
Genau.
Okay, du lebst zu 100% in Brüssel. Das heißt, du hast dich da jetzt eingerichtet. Jetzt ist so ein politisches Amt von deinem Chef ja ein besonderes. Ne? Es kann irgendwann mal eine, oder es gibt alle paar Jahre gibt's eine Europawahl.
Genau.
Und dann kann es sein, dass am Abend, ich weiß nicht, wann alle Wahllokale geschlossen haben, in Deutschland haben sie um 18 Uhr geschlossen, es danach heißt, herzlichen Glückwunsch, Axel Voss ist nicht mehr im Parlament und du musst ja vom nächsten Tag einen neuen Job suchen.
Genau.
Ist ja zum Beispiel den Kollegen in Berlin jetzt, die alle bei der FDP waren, von jetzt auf sofort so passiert.
Ja.
Was macht das mit einem oder wie lebt man dann oder wie plant man dann seine berufliche Laufbahn, seine Karriere?
Ja, genau.
Also, oder hast du dir da noch nie Gedanken zu gemacht?
Doch. Es ist tatsächlich, vor jeder Wahl müssen die meisten Abgeordneten und ihre Büros schon ein wenig zittern. Bei den großen Parteien CDU und SPD in Deutschland gibt es ja ein bisschen mehr Vorhersehbarkeit mit unseren Bundeslisten und Landeslisten und so weiter. Aber ja, also auch wir als Büro hatten jetzt bei dieser Wahl mal so eine Unsicherheitsphase, wo nicht ganz klar war, wo Axel dann landet von der Platzierung. Und angesichts der unsicheren Wahlergebnisse, die man aktuell hat, kann man ja gar nicht als CDU sagen, so, wir kommen definitiv über 35, über 30, über 28, 25, man weiß es ja einfach nicht. Und gerade was du ansprichst, Wahlkampfübergang ist wirklich kritisch, weil wenn jetzt Axel das Handtuch wirft oder gesundheitlich was passiert etc., da gibt es allmählich jedenfalls so Übergangs, sagen wir mal, Programme, wo Assistenten dann aufgefangen werden oder sie arbeiten dann einfach beim Nachfolger weiter etc. pp. Diese ganzen Übergangsprogramme, wenn ich sie jetzt mal so nennen kann, die gelten aber nicht beim Übergang Wahlperiode 1 zu Wahlperiode 2. Das heißt, wenn dein Abgeordneter nicht reinkommt, dann war es das wirklich. Und dann wirst du auch nicht aufgefangen, dann hast du von heute bis morgen, also einen Monat hat man Übergangsgeld, aber danach war es das. Und das bedeutet, finde ich, die Arbeit für einen Abgeordneten ist wirklich so quasi Herzensangelegenheit. Du musst, glaube ich, finde ich jedenfalls, du musst wirklich hinter der Person stehen, du musst das so ein bisschen als eigene Mission ansehen. Und vielleicht auch so ein leichtes Faible für nicht absolute Sicherheit haben, die man im Ministerium hätte, die man im Großunternehmen in Deutschland hätte, wo man ja auch quasi manchmal verbeamtet ist etc. Bei uns ist das, wie gesagt, nicht der Fall. Und auch, wir haben ja jetzt mit Digitalpolitik wirklich viel Glück gehabt, was Aufmerksamkeit, was Spannung in unserer Arbeit angeht. Das kann natürlich auch dann ganz nach hinten losgehen, wenn man es aufs falsche Thema gesetzt hat, wenn der Abgeordnete auf einmal keine Lust mehr hat, wie gesagt, wenn Krankheit, wenn, Geburt von Kindern dazwischen kommt, kann es immer sein, dass man von jetzt auf gleich die Intensität, den Spaß ein bisschen verliert, weil, wie gesagt, alles so nah am Abgeordneten ist. Das war jetzt alles eher negativ. Man hat natürlich aber andererseits so viele positiven Vorteile, wenn man für einen Abgeordneten arbeitet, bei dem es dann auch menschlich und inhaltlich passt, wie jetzt in unserem Fall, dass man Dinge sieht, die man in einem Großunternehmen nicht sehen würde, dass man auch, ich habe ja nur einen Chef und das ermöglicht mir einfach auch wahnsinnig schnell Entscheidungen treffen, von Axel das Okay zu bekommen, Dinge anzustoßen etc. pp. Nur noch einmal, das kommt natürlich mit einer gewissen Gefahr, ne? Dass man eben nicht so fest in seinem Job sitzt wie im deutschen Bundesinnenministerium, jetzt mal um ein Beispiel zu nennen.
Und wie läuft das in der Praxis? Also sagen wir mal so, morgen sind Wahlen, dann Axel Voss wird nicht wiedergewählt. oder, ja, oder auch bei anderen, ist das dann regelmäßig so, dass man einfach für den Nachfolger dann weiterarbeitet oder in einem, ja, anderen Bereich eingesetzt wird? Oder wird dann, wenn ein neuer kommt, quasi das ganze Personal komplett, genau, ausgetauscht?
Und auch da, was ich jetzt schon mehrfach sagte, kann man keine allgemeinen Regeln nennen. Also es kommt wirklich, okay, auf den Fall drauf an. Denkt mal jetzt an ein hypothetisches Beispiel. Abgeordnete A geht und war immer verfeindet mit Nachfolgerin B. Du weißt, was dann passiert, nämlich dass das ganze alte Büro leider nicht übernommen wird, weil die beiden sich ja nicht ausstehen konnten. In anderen Fällen versuchen die Parteien hier und da jedenfalls schon, die alten ehemaligen Mitarbeiter dann noch weiter zu vermitteln an die neuen etc. Nur bei vielen meiner Kollegen ist dann halt auch irgendwann so die Idee, naja, eigentlich habe ich mich so gut mit dem Alten verstanden. Ich weiß gar nicht, ob ich für den Nachfolger arbeiten kann oder ich möchte mal was Neues sehen etc. Also viele nehmen diesen Abbruch dann oder das Auslaufen auch so ein bisschen als beruflichen Neuanfang. Und was ich schon so ein bisschen angedeutet habe, was auf jeden Fall besser geworden ist, das Parlament hat Übergangsphasen eingeführt. Die härteste, was ich auch schon angedeutet habe, ist auf jeden Fall für die Phase zwischen zwei Perioden, weil jetzt zum Beispiel in 24 wäre es so gewesen oder war es so für Leute, die nicht weiter im Parlament arbeiten können, dass am 9. Juni, glaube ich, die Wahl war und ich glaube, bis zum 18. Juli, also ein bisschen mehr als einen Monat, vielleicht so fünf bis sechs Wochen, hatten sie dann noch weiter einen Vertrag, haben noch ihr Gehalt bekommen. Aber danach war dann wirklich am Tag, ich meine, das wäre der 18. oder 12. Juli gewesen, ist der Vertrag ausgelaufen. Ja, da mussten sie sich neu umschauen. Häufig kennt man natürlich schon durch die Arbeit hier im Parlament Mann und Maus und findet hier und da einen neuen Job. Nur, wie gesagt, wir haben auch viele Vorteile und ich glaube, viele meiner Kollegen haben sich erstmal umgeschaut, dass hier bekommt man ja quasi alle Anfragen, werden einem zugeschickt, jeder will was von einem. Und wenn man dann quasi jetzt beispielsweise als CDU-Mitarbeiter oder Mitarbeiter eines CDU-Abgeordneten zu einem Verband geht, wechselt man ja die Funktion. Dann wird man auf einmal Bittsteller und muss quasi Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine Sache, wo viele dann sich erstmal umschauen müssen und erstmal auch neue Abläufe erlernen müssen, wie sie auftreten und so weiter.
Ja, manchmal macht es eben dann doch einen Unterschied, auf welcher Seite vom Tisch, genau, man sitzt.
Definitiv.
Gut, mit so ein bisschen Blick auf die Uhr. Ich habe ja normalerweise immer eine Standardfrage, nämlich, wenn du einen Tag von König Kaiser von Europa wärst, was würdest du dann, toll, im Bereich des Datenschutzes ändern? Ja. Die Spatzen pfeifen ist ja von den Dächern, dass im Bereich der DSGVO sich was ändern könnte. Aber die Frage spare ich mir heute mal auf ein eigenes Gespräch vielleicht. Michael, du hast aber auch noch eine Standardfrage.
Die lasse ich heute mal weg. Ich habe aber noch in der Tat eine Frage. Genau, und zwar will ich inhaltlich den Kreis so ein bisschen schließen. Du hast ja gesagt, du hattest schon relativ früh im Leben den Wunsch, in die Politik zu gehen. Und dann hat man ja sicherlich auch irgendwie eine gewisse Vorstellung davon, was man in der Politik so macht, was man für Aufgaben hat, wie der Tag so aussieht. Hat sich das bewahrheitet? Ist es schlimmer gekommen, als du gedacht hast? Ist es besser geworden, als du gedacht hast? Wie sind deine Erwartungen da erfüllt worden oder vielleicht auch enttäuscht worden?
Ich glaube, ich habe tatsächlich ungefähr das bekommen, was ich mir immer als Kind vorgestellt habe, was eine ganz tolle Sache ist und ich bin da auch sehr dankbar, weil in der Tat, als ich es dann auch im Studium immer weiter rauskristallisiert hatte, habe ich mir eigentlich immer so vorgestellt, das, was ich jetzt mache, vielleicht weniger mit diesen ganzen Panel-Diskussionen und so, da wäre ich nämlich früher in Ohnmacht gefallen, hätte mir jemand gesagt, dass ich, keine Ahnung, bei der NYU in New York spreche oder einen Vortrag zur AI-Policy gebe, aber dieses Verhandeln und Politikern helfen, sie beraten etc. Wollte ich früher genau machen, dort als Mitarbeiter in der zweiten, dritten, vierten Reihe aktiv sein. Genau das mache ich jetzt auch. Viele Dinge, die man als Bürger und als Student damals hört, haben sich auch so bewahrheitet. nehmen wir jetzt mal so als Beispiel, wenn das Showbusiness und die Politik gleichgesetzt werden, ja, dem ist so. Die Charaktere sind sehr ähnlich, würde ich mal sagen. Viele Schauspieler könnten auch Politiker sein, nicht indem sie was vorspielen, aber so vom Persönlichkeitstyp und auch von den Emotionen. Manchmal werden die Verhandlungen auch wirklich wahnsinnig emotional etc. pp. Aber ja, auch was die Spannung angeht, wenn man Politik-Nerd ist, es muss nicht unbedingt House of Cards aus die amerikanische Show in Amerika sein mit Mord und Totschlag, aber was hier so passiert, ist schon wahnsinnig spannend und es ist immer ein Auf und Ab und Dinge, die man eigentlich überhaupt nicht vorhergesehen hat, kommen und gehen und Allianzen werden geschmiedet, die völlig untypisch sind, wie zum Beispiel Max Schrems und Axel Voss. Das war ja auch mit unserer Initiative. Da hat, glaube ich, auch keiner mit gerechnet. Aber solche Dinge kommen und würzen unser Leben und würzen natürlich auch das Leben von Journalisten und Co. Das, um es abzuschließen, das, was mich wirklich schockiert hat, und das hört man leider ja auch draußen zu Recht, ist wirklich, wie wenig Plan und Planbarkeit in der Politik vorherrscht. Und ich habe ja schon bessere Rechtsetzung angesprochen und Good Governance, die ja eigentlich genau das erzeugen sollen, nämlich dass Politik evidenzbasiert ist, transparent, dass Akteure Möglichkeit haben, Erfahrungen zu teilen etc. Es ist aber in der Tat so wie in Comedies zu politischem Berlin, auf Arte gab es zum Beispiel mal so eine Serie zum Europaparlament. Manches wurde überzeichnet, aber nicht viel, um ehrlich zu sein. Es ist leider wirklich so, dass bestimmte Dinge entschieden werden, ohne dass irgendeiner der Entscheidungsträger davon eine Ahnung hat und Bescheid weiß und das vorgeplant wird. Und jetzt mal ein Beispiel, was öffentlich ist und was ich auch ohne Probleme mit dem Arbeitgeber sagen kann, ist die Flopzahl aus dem AI Act zu General Purpose AI Models. Ich war noch nie ein Fan davon, von dieser Zahl, aber die Mehrheit hat gesagt, als Richtwert grundsätzlich soll er rein. Dann gab es aber ja unterschiedliche Vorstellungen. Mitgliedstaaten wollten 10 hoch 26, Parlament 10 hoch 24. Und dann hat sich die politische Führung im Trilog gesagt, 10 für 24, 10, 26, was ist in der Mitte? 10, 25. Genau das Gesicht hatte ich. Bestimmte Leute sehe ich auch noch heute, wie Breton, der ehemalige Kommissar, weil ich dann auch nicht an mich halten kann und laut aufgestöhnt habe, hat mich böse angeguckt. Ich habe noch versucht, es schnell zu erklären. Ich durfte ja nicht das Wort ergreifen, sondern musste das per SMS und so weiter und mal kurzes Gespräch treten. Aber ja, konnte das nicht abwenden. Und so hat man technisch völlig falsch sich für die Mitte entschieden. Und das ist, glaube ich, noch eins der geringfügigsten problematischen Outputs aus der Politik. Sowas passiert leider unglaublich viel. Ja. Und ich hoffe, dass sich das irgendwie mal ändert, weil die ganzen Probleme, über die wir seit vielen, vielen Jahrzehnten sprechen, Deutschland, Rentensystem beispielsweise, ne? Diese Sachen, davon bin ich überzeugt, können wir mit dieser Art Politik zu betreiben nicht lösen. Wir brauchen wirklich mehr Evidenz, wir brauchen mehr Planbarkeit, mehr Langzeitstrategien. Nur davon sind wir in unserer hektischen, hochpolitisierten, hochemotionalen Gesellschaft ja leider aktuell sehr weit entfernt.
Ja.
Ein wahres Wort, ja. Eine ganz kurze Anschlussfrage. Du hast eben gesagt, ja, also hast du selber beschrieben, Politik in der zweiten, dritten, vierten Reihe ist quasi deine Tätigkeit. Könntest du dir auch die erste Reihe vorstellen?
Ja, ich muss sagen, der AI-Act hat das schon ein bisschen schmackhaft gemacht, auch mit den ganzen Veranstaltungen und so weiter. Aber ja, ich bin da ganz realistisch. Die deutsche Parteienlandschaft, für die bin ich eher so ein großer Exot, auch mit meinem Lebens. Ich lebe hier in Brüssel, ich habe keinen konkreten Wahlkreis in Deutschland etc. Und ich fühle mich international einfach unglaublich wohl. Also damit sowas wie ich eine Chance hatte, ein politisches Mandat zu bekommen, bräuchte es, glaube ich, fast diese transnationalen Listen, über die mal gesprochen worden ist. Ich würde mich immer als Fachexperte sehen. Mhm. Und sowas ist in der Parteilandschaft in Deutschland ja eigentlich eher nicht gesucht. Deswegen fühle ich mich eigentlich sehr wohl in meiner jetzigen Rolle, aber will das in der Zukunft, falls sich da mal was ändert, auch nicht ausschließen.
Man braucht dann schon eine Hausmacht vor Ort, die einen dann aufs Schild hieft. Das ist dann halt einfach so. Und dann hat Politik eben dann auch ein bisschen was mit Macht zu tun und mit Streben nach Macht. Das ist, glaube ich, in der Tat so.
Und vielleicht, wenn ich dann noch einen Zusatz machen kann, was ich schade finde, ist, dass Leute, die so verknüpft mit einem spezifischen Thema sind, wie ich jetzt, aber auch wie Axel mit KI und Daten und so, die haben es in der Politik tatsächlich oft schwer. Ne? Und wir haben das jetzt auch im neuen Bundestag wieder, dass viele sehr gute neue Kollegen von Axel reingekommen sind, gewählt worden sind. Und diese Fachexpertise nicht nutzen können, weil sie dann von, keine Ahnung, ist ein IT-CEO, der jetzt Abgeordneter wird und wird dann in den Fischereiausschuss oder in den Landwirtschaftsausschuss gesetzt, weil da braucht es halt jemand. Die Expertise kann man sich erarbeiten, aber ich denke immer, warum gibt man denn dieses ganze Fachwissen auf? Und da müssen, glaube ich, die meisten Parteien in Deutschland, aber auch innerhalb Europas, glaube ich, besser in der Zukunft mit umgehen, um diese, jeder Mensch hat bestimmte Fähigkeiten und Kernkompetenzen und die sollte man eigentlich viel besser ausnutzen.
Das ist schon das perfekte Schlusswort. In diesem Sinne bedanken wir uns bei dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Wir hoffen, euch da draußen hat es auch ein wenig gefallen, heute sowohl etwas über den ausgesprochen freundlichen Kai und auch etwas über seinen Chef zu erfahren und aber gleichzeitig auch ein bisschen was in den Maschinenraum Europaparlament in Brüssel zu erfahren. Vielen, vielen Dank an dich dafür. Und dann, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann bitte seid doch so nett, gebt uns ein Sternchen, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr eine Frage an den Kai habt, dann schreibt sie bitte unten in die Kommentare. Das kriegen wir schon in irgendeiner Form kommuniziert. Und dann bedanken wir uns bei euch auf das Allerherzlichste fürs Zuhören, fürs Zuschauen und verbleiben einfach bis zum nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Danke, tschüss.